ARD Sounds.
Der Schah kehrt zurück, das rufen die Anhängerinnen und Anhänger von Reza Pahlavi. Diese hatten seinem weltweiten Aufruf gefolgt, gegen das Regime in Teheran und für die Freiheit zu demonstrieren, in Deutschland. Viele nennen ihn auch noch Seine Majestät, denn er ist der Sohn des letzten Schahs. Er ist aber nicht unumstritten, denn bei seinem Besuch in Berlin im April wurde er mit Tomaten beworfen. Gegnerinnen und UnterstützerInnen standen sich da gegenüber. In dieser Folge, Annelies Royale Welt, schauen wir auf die Familie von Reza Pahlavi, auf seinen Vater, den letzten Schah von Iran und auf die Ehefrauen Soraya und Faradiba.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Willkommen, schön, dass ihr euch diesen Podcast ausgesucht habt und willkommen auch an alle, die zum ersten Mal hier sind. Ich bin Annelie Malun und ich covere die royalen Themen für die ARD im Radio, im Fernsehen und hier in meinem Podcast. Und ich lade mir immer wieder Gäste ein und wer schon länger diesen Podcast hört, dann kennt ihr doch auch wahrscheinlich Jürgen Worlitz. Hallo Herr Worlitz, Sie sitzen ganz da oben im Norden von Deutschland.
Genau, an der Küste, im Moment in Kiel beim NDR.
Und Sie schauen ja immer wieder aufs Meer, auch zu Hause, ne?
Richtig, das ist nicht weit weg, das ist in Eckernförde.
Sehr schön. Herr Worlitz, ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil es ja auch sehr, ja, sehr präsent ist, gerade auch bei uns in den Nachrichten. Also der Schah-Sohn oder der Sohn des letzten Schah, um es genauer zu sagen. Und wir sprechen ja über die Schah-Familie heute. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, Herr Worlitz, aber ich war irritiert, als ich zum ersten Mal Reza Pahlavi gesehen habe, weil er seinem Vater ähnlich sieht, ne?
Richtig, gut. Ich sag mal so, ich habe ihn schon öfter länger gesehen. Also er ist ja jetzt schon 65 und ich bin auch nicht der Allerjüngste. Also ich habe ihn sozusagen aufwachsen sehen. Mhm. Aber die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend. Und das hat man ja manchmal, dass man denkt, ach Gott, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich denke, in Norwegen, da ist es genauso. Der Harald sieht aus wie der Olaf.
Ja, und Sie waren ja viele, viele, ich kann ja schon sagen Jahrzehnte unterwegs in Sachen royaler Berichterstattung. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch schon einiges erlebt, was auch die Schah-Familie betrifft, ne?
Das ist richtig. Ich habe in erster Linie Erlebnisse mit Soraya, also der zweiten Frau des Schah von Persien, haben wir ja immer gesagt. Mhm. Und da waren es eben doch sehr, sehr kuriose und auch schöne Erlebnisse.
Ja, es gab natürlich auch viele Schattenseiten, gerade als der Vater von dem jetzigen, also oder beziehungsweise der Schah an der Macht war im Iran. Das war ein hartes Regiment, autoritär geführt. Es hatte diesen Glamour mit Soraya, auch mit Faradiba, aber auch diese wirklich dunklen Schattenseiten.
Das hat es natürlich gegeben, nur wir müssen da ja weiter zurückgehen. Der Schah, der hat Soraya 1951 geheiratet. Da lag Deutschland am Boden, war zerstört, überall waren Ruinen. Und diese Soraya war für uns eine Deutsche. Sie hatte eine deutsche Mutter. Und das war der hellste Wahnsinn, weil wir nun einmal durch sie mit einmal wieder Weltgeltung bekamen. Wir wurden überall zitiert. Es war eine Deutsche, die jetzt auf den Kaiserthron, wenn man so sagen darf, in Iran, oder damals war, haben wir immer Persien gesagt, weil es schöner klang. Und das war eben genau das, was ich damit sagen will, diese deutschen Medien, die Frauen, die da aufgewachsen sind zu der Zeit, die waren hin und weg, so wie später bei Diana. Es hieß immer so, Soraya, das heißt Siebengestirn, und es klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und so kam es einem damals vor. Mhm. Und das meine ich mit schönen Zeiten. Alles andere wurde peinlichst ausgeblendet, sehr lange übrigens.
Und diese Pahlavi-Dynastie ist ja gar nicht so alt. 1925 kam diese Dynastie ja mit Reza Pahlavi in Persien auf den Thron. Und Schah bedeutet Herrscher. Dann musste er abdanken. Dann folgte 1941 dann Mohammed Reza Pahlavi, also der letzte Schah von Persien. Und sie hatten gesagt, dieser Thron, auch Pfauenthron genannt, das muss ja ein bombastischer Thron gewesen sein. Der ist verloren gegangen. Es gibt viele Mythen, die sich um diesen Thron ranken. Und er soll ja mit Juwelen verziert gewesen sein, mit Pfauen eben. Und dann gab es einen neuen Thron und der war jetzt nicht mehr so bombastisch wie der alte, ne, der Pfauenthron. Also wenn man von Pfauenthron spricht, spricht man natürlich auch von diesem Thron. Ne?
Richtig, und das ist das, was Soraya mir als erstes gesagt hat. Der Pfauenthron, der brachte Unglück oder die bringen Unglücke, die Pfauenthrone. Und zwar hatten auch die indischen Maharajas solche Throne. Und die sind auch weggepustet worden von der Geschichte.
Und der soll ja aus Indien reingebracht worden sein?
Ja, gut, oder das Diebesgut, ist damals ne? immer so gewesen. Und das, was Sie mit den Dynastien da sagten in Persien, es waren letztlich Stammesdynastien. Das waren Stämme, die darauf verteilt waren, die teilweise untereinander auch gar nicht eine Verbindung hatten, die sich bekriegten oder sowas. Also es war schon eine, ja, wilde Zeit damals für diese Nation und die ist dann eben auch erst mühsam zusammengewachsen.
Und interessant ist ja, dass jetzt gerade auch, wenn man jetzt auch wieder auf die Schah-Familie guckt und auf den letzten Schah, der hat ja eine europäische Schulausbildung genossen, war in dem super teuren Internat in der Schweiz Le Rosay, gibt es ja heute noch. Und als er dann Regent wurde, wurde viel verändert. Also das Land kam zu Reichtum. Also das Land wurde schon vorangebracht. Und natürlich, man kommt immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, auf das Thema Öl zurück, ne?
Naja, Öl ist das, weil wir heute ja noch jetzt gerade wieder mal drunter leiden, dadurch, dass das Öl dort knapp geworden ist, indem die Raffinerien brennen. Man sagt ja immer, also das hat der Schah ja immer gesagt, das Öl hat immer Persien gehört, denn das liegt ja da drunter, unter der Erde. Wenn man von Enteignung, wenn man von irgendwelchen Repressalien, Bombardements sprach, dann immer nur die Raffinerien. Und die gehörten früher teilweise den Briten, teilweise den Amerikanern, auch den Russen. Also es waren immer Fremdmächte im Land und die sorgten immer dafür, dass möglichst das Öl sprudelte. Aber gehört hat es eigentlich ihnen nie.
Aber trotzdem, durch den Verkauf kam ja dann auch der Iran zu mehr Reichtum. Es wurden Straßen gebaut, Schulen. Es gab da schon eine Veränderung. Dann gab es ein Attentat auf den Schah, weil er die iranischen Kommunisten das nicht gerne sahen, dass sich das Land so modernisiert, sage ich jetzt mal. So interessant wie das Land war, das durchgeschüttelt worden ist, war aber auch dieses Land und gerade die Ehefrauen von dem letzten Schah interessant für die deutsche Boulevardpresse. Wenn wir noch vor Soraya schauen, da gab es ja schon die erste Frau des letzten Schah und zwar Fasia aus Ägypten, eine ägyptische Prinzessin. Eine arrangierte Ehe, die aber irgendwie nicht gut gelaufen ist.
Naja, sie ist die Königstochter gewesen von Fuad dem Ersten und es hat ja immerhin eine Tochter aus dieser Ehe ist daraus hervorgegangen. Also am Anfang schien das wohl funktioniert zu haben und ansonsten weiß man immer nicht, was sich dort überhaupt so abgespielt hat. Auf jeden Fall haben die sich in Eintracht getrennt und ich erinnere mich noch an eine Zeitungsmeldung, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie war, dass diese erste Frau des Schah von Persien, von Iran gestorben ist. Also das wurde in den Zeitung bei uns noch gemeldet. Und da sieht man immerhin, man kannte sie, aber man kannte sie nicht wirklich. Es gibt kaum Bilder von ihr.
Aber interessanterweise hieß sie, sei die schönste Frau Ägyptens gewesen. Und der berühmte Fotograf, also royale Fans kennen ihn wahrscheinlich, Cecil Beaton, der hat ja auch viel die britische Königsfamilie fotografiert. Da habe ich auch schon Fotografien von gesehen in einer Ausstellung. Und der hatte sie auch fotografiert für die Titelseite des Life-Magazins. Also sie war doch also nicht so unbedeutend, obwohl man, wenn man jetzt irgendwie immer darauf schaut, auf die Frauen des Schah, irgendwie immer nur an Soraya denkt und Farah Diba, ne? Und Fasia war doch nicht so unbedeutend. Immer.
Naja, es ist ja so, ich weiß nicht, wer überhaupt damals zu der Zeit, das war ja in den 40er Jahren noch, eine Frau aus Ägypten kannte. Da kriegt man schnell mal den Titel, ich bin die schönste Frau aus Ägypten. Weil einer sagt ja ehrlich gesagt, ich kenne gar keine andere. Aber das macht ja nichts. Es ist ja trotzdem so, dass man sagt, schön ist schön und bleibt auch schön.
Na gut, das Arrangierte hat dann nicht funktioniert. Nach 6 Jahren kam die Scheidung. Und dann kam, Sie hatten es schon erwähnt, Soraya in das Leben des Schah.
Ja, und das begann gleich letztlich mit, ich auch mal sagen, so Ungereimtheiten, aber geheimnisvolle Ungereimtheiten. Das heißt, Soraya ist nach offiziellen Angaben 1932 geboren und somit mit 69 gestorben. Sie aber hat immer gesagt, sie ist 1934 geboren und somit mit 67 gestorben. Ich bin zum Beispiel von ihr eingeladen worden zum 65. Geburtstag und der war eben 2 Jahre. Und das bedeutet eben, sie sollte damals oftmals älter gemacht werden, weil sie bei der Hochzeit erst 16 war. Und wir gehen mal davon aus, dass der Schah sie dann mit 15 kennengelernt hat. Und wenn man sich das heute überlegt, dann kriegt man schon wieder so ein bisschen Nackenhaare, die sich da hochstellen. Bloß das war damals nicht unüblich. Und sie war dann offiziell zu einer 18-Jährigen erklärt worden. Das haben wir bei Künstlern manchmal gehabt. Ich sag nur Vicky Leandros. Warum? Weil die abends auftreten sollten. Schwupps machte man sie 2 Jahre älter und später rächte sich das. Da sagten die, ich möchte gerne wieder 2 Jahre jünger sein, ab einem gewissen Alter. Und dann ist es immer schwer zu drehen. Also bei Soraya gehen wir mal davon aus, sie ist 32 geboren und dann eben hat sie ihren Weg dort gemacht.
Und die Schwester des Schah hatte Soraya auf einem Internat in der Schweiz kennengelernt und ich sag mal für gut befunden und hat sie dann irgendwie ja so zusammengebracht, also und auch, dass sie halbdeutsch war.
Sie war Berlinerin, sie wohnte in Berlin und ihre Mutter auch und der Vater war deutscher Botschafter des Iran. Damals war Berlin noch nicht die Hauptstadt, sondern Bonn. Deshalb hat die Familie nachher auch in Köln gelebt und sie waren also gesellschaftlich hoch angesehen. Nur es ist eben so, dass diese junge Frau in ein Land kam, das völlig unterentwickelt war, das muss man damals sagen. Der Palast, in dem sie geheiratet hat, hatte keine ordentliche Heizung. Soraya hatte schon eine Lungenentzündung am Tag der Ehe. Sie hatte später erzählt, dass es nicht mal eine Ampel oder sowas gab. Da musste sie erstmal aufpassen, dass man richtig über die Straße ging. Das war damals im Iran oder in Persien alles noch am Boden. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bloß wir waren ja in einer ähnlichen Situation. Bei uns war alles zerbombt, alles war grau. Und als dann 1955 der Schah und Soraya nach Deutschland kamen, da drehten hier die Medien und alle völlig ab. Es gab aber auch wundervolle Szenen, so eine Ballettvorführung in Hamburg, wo der Schwanensee getanzt wurde. Also es wurde aufgefahren, was man nur konnte. Und Soraya in einem Superkleid, mondän und wunderschön. Und da gibt es ein tolles Bild, wo man heute sich an den Kopf fassen kann und sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, Gott sei Dank hat die Welt sich verändert. Da sitzt unser Bundespräsident Theodor Heuss behäbig im Sessel neben ihr und qualmt ihr mit einer Zigarre ins Gesicht. Das hat Helmut Schmidt später auch noch bei der Queen gemacht. Aber das hat sich zum Glück alles
Zigarette
geändert.
Mit der Zigarette allerdings.
Genau. Da müsste er heute rausgehen auf den Balkon.
Ja, genau.
Aber das waren eben so die Zeiten.
Ja.
Und das ist eben etwas, was man eben auch als Zeitgeist sehen muss. Es war einfach anders und für uns war es eine Ehre, dass das Kaiserpaar kam und der Schah erlebte das, was Karl Gustav kennt. Alle schreien Soraya, bei ihm schreien alle Silvia und er als Mann steht dabei und sagt, eigentlich bin ich der Wichtigere von beiden.
Ja, aber ich meine, muss dazu sagen, wie Sie sie beschreiben, dass sie ja auch sehr gut aussah, ja, wenn man mal das darauf reduziert, aber sie war auch bestens ausgebildet, ne? Sie war auf Internaten in der Schweiz, sie war auch in London.
Sie sprach 5 Sprachen, nämlich Deutsch, eben als, ja, ich sag mal, fast Muttersprache, dann Englisch, Französisch, dann natürlich Persisch und zuletzt auch Spanisch, weil sie ja neben Paris auch noch ein Haus in Marbella hatte und dort die Sommer verbracht hatte. Also sie war schon auf dem Gebiet sehr umfassend, ich sag mal, gebildet.
Und Sie haben den Staatsbesuch angesprochen. Da waren ja auch tausende Menschen auf den Straßen, um das Paar zu sehen.
Das war einfach etwas, da hatte man noch den, ich sag mal, den Live-Charakter, den wollte man haben. Also es ist was anderes, jemanden tatsächlich zu sehen oder auch in so einer Masse zu stehen und zu jubeln, als wenn man heute auf sein Mobile, auf sein Handy guckt und sagt, ach, ist ja wieder ordentlich was los gewesen da. Also das ist, glaube ich, schon wie dieses Festival-Feeling. Und das haben die Leute damals sehr genossen. Und wenn dann auch noch das Wetter mitgespielt hat, auch nachdem nachher der Schah war ja nochmal mit Fahrrad da, das war ein ähnlicher Auflauf. Die Leute wollten einfach ein Glamour-Paar sehen, das auch noch ja, Weltruf hat.
Im Grunde war es ja auch so, sie war noch dazu da, dass dann auch irgendwelche Geschäfte bei rumkommen.
Oder um eben auch das Image zu ein bisschen des Landes zu forcieren.
Aber es ist natürlich so, dass gerade natürlich man dieses Bild hatte, ja, von diesem Schah-Paar. Und auf der anderen Seite wurde das Land mit harter Hand regiert. Also wurde radikal gegen Gegner vorgegangen. Aber das hat man dann so weggewischt.
Bei Soraya hat man das eher wegwischen können, obwohl man ja auch damals schon wusste, dass im Iran enorme Terroranschläge verübt worden sind mit vielen, vielen Toten immer wieder. Und es war immer Unruhe. Und da hatte man dann fast so ein bisschen so ein Verständnis auch dafür und sagte, naja, was sollst du denn machen? Da muss man mit harter Hand gegen regieren. Aber es war natürlich so, dass das, was der Schah eingenommen hatte, auch zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz in die eigene Kasse geflossen war und das Volk, was den Lebensstandard anbelangte, eigentlich arm war. Und das war eben auch das, was man ihm ja vorgeworfen hatte.
Mhm, natürlich, dass diese Schere auseinanderging immer weiter, ne? Zwischen arm und reich. Ja. Und es hieß ja, sie sei, also Soraya, sei die Liebe seines Lebens gewesen. Aber 1957, dann 2 Jahre nach diesem Staatsbesuch in Deutschland, haben die sich nochmal eine Pause genommen, so von Regierungsgeschäften. Ich hatte dann nochmal so Fotos gesehen, wie sie in der Sonne liegen, am Meer. Aber 1958 im April wurde die Ehe geschieden, weil sie unfruchtbar war. Also wenn man das so in der Nachschau dann so liest, dass sie vom Hof, man muss ja sagen, sie wurde ja vom Hof getrieben, weil sie eben keinen Thronfolger geliefert hat.
Ne? Ja, ich meine, das ist ja das, was man heute immer bei einer Monarchie sagt. Die oberste Pflicht eines Monarchen ist, für den Nachwuchs zu sorgen.
Und im Vorgespräch, Herr Wollitz, hatten Sie mir erzählt, von dem sogenannten grünen Blatt, da war Soraya auch zu sehen, da hatte ich gesagt, wir wollen das grünes Blatt, das ist doch das goldene Blatt. Und sie so, nein, das grüne Blatt, interessant, erzählen Sie doch mal die Geschichte.
Ich muss sagen, dass Soraya für mich als Kind von Kindheit an begleitet hat. Mein Vater war in einer Vertriebsabteilung, war Vertriebsleiter eines Verlags, der in Dortmund angesiedelt war. Der hatte Rundfunkzeitschriften, die bekannte, die gibt es heute noch, die Funkuhr. Und da erschien das grüne Blatt, damals mit einer großen Auflage im Zeitungsformat. Das war damals in den 50er Jahren ganz normal. Das neue Blatt, was es heute auch immer noch gibt, war ebenfalls die Konkurrenz im Zeitungsformat. 7 Tage ebenfalls im Zeitungsformat. Mhm. Es waren so 5 bis 6 Blätter, die sich am Kiosk dort die Konkurrenz lieferten. Und das war, ich habe Bilder von Kiosken gesehen, da stehen die Leute in einer dicken Traube davor und diese Blätter hängen da aus, die hingen ja draußen dann immer noch so und überall war Soraya auf dem Titelbild. Es ging immer nur darum, dass sie einen neuen Lover hat, dass sie keine Kinder kriegen konnte, ob sie nochmal wieder zurückkommt, was sie für Geld gekriegt hat. Also es war ein Spekulationsobjekt. Die Frau ohne Ende. Das war natürlich auch eine Geisel und es wurde natürlich damals schon nur gelogen, gefaked und Geschichten ausgedacht, weil ja gar nichts Echtes da war. Die haben keine Interviews. Der Schah hat sich nicht hingestellt und sagt so, jetzt erzähle ich euch mal, was bei mir zu Hause wirklich los ist. Nö, das hat man sich ausgedacht. Ist ja auch viel schöner, die Geschichte. Das haben die damals gemacht und Soraya hat sich auch zur Wehr gesetzt.
Einen Schadenersatz hat die bekommen.
Ja, 15.000 Mark damals. Das war sehr, sehr, sehr viel Geld, weil es ein Interview gegeben hat, was es nicht gab. Und das muss man sich natürlich nicht gefallen lassen oder sie hat es sich nicht gefallen lassen.
Wer hat denn dieses Interview damals erfunden? Also in welchem Blatt war das denn dann abgedruckt?
Das war im neuen Blatt abgedruckt, aber noch die Vorgängerausgaben eben vermutlich das in Zeitungsformat. Und dann macht man das immer so. Ich muss sagen, ich kenne ja diese Tricks alle. Dann sagt die Redaktion, ja, das wurde uns von einem freien Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verkauft. Und wir haben uns dann selber erschrocken und uns sofort von diesem Mitarbeiter, unmöglich ist das ja, getrennt. Naja, das weiß ich genau, wie das gestanden ist. Das haben sie gleich nach der Frühstückspause in ihrer Redaktion selber ausgedacht. Und schon war es im Blatt.
Aber genauso spektakulär für die Boulevardpresse war natürlich dann auch die Scheidung.
Naja, es kam, wie man so schön sagt, für die Bevölkerung immer unerwartet. Die Betroffenen werden sagen, ich habe es schon eher gewusst. Und dann ist Soraya eben ins Exil gegangen. Sie ist sozusagen vorweggereist. Sie war ja schon einmal mit dem Schah, musste sich schon mal ausreisen und kam wieder zurück. Und Und da ist sie dann geblieben und dann merkte man das und dann ging sie zu ihrer Mutter und dann irrte sie durch die Lande. Und das Interessante, und das muss ich noch erzählen, bevor sie geheiratet hat, hat ihr Vater eine Wahrsagerin beauftragt, ihr die Zukunft zu sagen. Und da sagte sie bei dem Wort Siebengestirn, weil sie ja wusste, dass Soraya so hieß, 7 Jahre wird sie Frau Glück haben. Und das war 7 Jahre Ehe mit dem Schah. Dann wird sie 7 Jahre Unglück haben. Da irrte sie ruhe- und rastlos durch die halbe Welt. Mhm. Und dann erlebt sie wieder 7 Jahre Glück. Und das war mit einem italienischen Regisseur, Franco Indovino. Mhm. Und 7 Jahre und dann verunglückte er tödlich in einem Flugzeug. Mhm. Und das war so dieses Auf und Ab. Mhm. Immer die 7. Mhm. Man kriegt manchmal die Gänsehaut, wenn man über sowas nachdenkt. Das ist aber eben dieser Mythos gewesen. Und der machte Soraya damals unsterblich. Gestorben ist sie trotzdem.
Aber als sie damals starb, also 2001, wie war denn der Hype da so rum? Ich kann mich an ein paar Schlagzeilen erinnern, aber das war so ein bisschen dann doch abgeebbt, ne?
Naja, sie hatte in Marbella hauptsächlich im Sommer verbracht und ich hatte sie noch besucht, habe noch so eine sogenannte Home-Story gemacht.
Okay. Mhm.
Und da sagte sie mir, das war im Herbst, kommen Sie wieder, denn die Rosen blühen nächstes Jahr. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein Wort, das ist doch ein Angebot, das ist doch schön. Leider hat sie es nicht mehr erlebt und ich die Rosen nicht. Und dann ist es ja so, dass sie auch so gestorben ist, wo keiner genau wusste, was war. Es hieß, sie hat in ihrem Flur gelegen, es war Tabletten im Blut, im Magen, es war Alkohol im Magen und es ist dann wohl als Unglücksfall hingestellt worden. Ich würde auch drauf tippen, denn sonst legt man sich ja nicht in den Flur. Aber dass Soraya dem Alkohol verfallen war, das wusste in Marbella jeder. Ich leider auch, weil wir im Interviews, wenn sie kam irgendwo und hatte einem was zugesagt, musste man es sofort machen. Denn nach einer Stunde wäre es nicht mehr möglich gewesen.
Ach was, okay.
Ja. Und dann war das doch manchmal ein Bild des Jammers. Die Frau hat so viel Geld, sie hat Chauffeur, einen Rolls-Royce vor der Tür und einen schicken kleinen süßen Hund, Danny hieß der. Eigentlich könnte man glücklich sein, aber sie war nicht glücklich.
Und das Interview, wie war das? Also worüber haben Sie gesprochen?
Also ich habe für mehrere Sachen, ich habe einmal eine große Produktion fürs ZDF gemacht mit ihr und das auch arrangiert und auch noch selber dort gedreht. Mhm. Hatten wir ganz normal das, was man als Dokumentation so sagt, ihr Leben, Glanz und Glamour. Die negativen Seiten des Regimes wurden gezeigt und prügelnde Geheimdienstler. Da konnte man also auch fragen. Und dann habe ich auch mal gefragt, wie das so mit ihrem Finanzen so ist. Hat sie dann gesagt, Herr Wollitz, ich bin keine reiche Frau. Reich sind hier in Marbella ganz, ganz andere. Aber ich habe Geld. Das hat sie offen gesagt.
Was hat sie denn eigentlich gesagt, gerade mit der Ehe, mit dem Schah? Oder wollte sie darüber nicht reden?
Sie hat über alles eigentlich nachher gesprochen. Sie hat auch für die ARD noch mal eine Dokumentation gemacht. Sie taute mit einmal auf. Sie war verschwunden ein paar Jahre, gab keine Interviews und dann mit einmal öffnete sie sich. Und da konnte ich zum Glück auch für meine Produktion da, die ich arrangiert hatte. Ich war da sozusagen der Arrangeur. Wir hatten für sie, das ZDF hatte für sie ein Kino gemietet in Paris. Und da saß sie ganz alleine drin, so angestrahlt. Und auf der Leinwand liefen Filme von früher. Und da kommentierte sie dann auch. Und da war dann eben auch Gut und Böse. Und,
Filme also quasi über den Iran?
Ja, okay. Genau, aus ihrer Zeit damals.
Ja, okay.
Vom Staatsbesuch auch bis hin zum Land. Sie hat ja auch arme Menschen besucht, die ja auch eine Stiftung und alles. Und das kommentierte sie dann. Aber sie war schwierig. Dann passt dir dies nicht, dann passt dir das nicht, dann wurde sie eine Kosmetikerin und ich weiß noch, da haben wir irgendeinen aus dem Blumenladen nebenan geholt und haben gesagt, das ist die Kosmetikerin und die hat dann so ein bisschen tüt mit so einem Tupfer bei ihr gemacht und sie war zufrieden. Es geht nur um dieses
ein bisschen
umhegt werden.
Haben Sie die Geschichte jemals erzählt?
Das haben wir auch irgendwann erzählt.
Okay, wir verraten hier im genau, Podcast.
Welteiniges, durchaus weltexklusiv, aber es ist ja eben so, das war so diese Situation. Und der erste Besuch, sie macht die Tür einen Spalt auf bei sich in der Wohnung und sagt, Herr Wollitz, können wir das nicht morgen machen? Ich fühle mich heute
wirklich?
Nicht. Wir
Ach,
hatten
nein.
14 oh Mann im Hintergrund.
Ja, natürlich. Oh,
und dann musste ich rein und musste bitten und betteln. Mhm. Wir machen es auch nur kurz. Ist doch nicht so anstrengend. Mhm. Wir haben doch auch einen Wagen. Bis sie denn so weit war, kam nachher noch die Kosmetik noch weil die auch noch nicht so ganz abgedeckt war. Mhm. Und aber das waren eben so die Sachen, wir lassen sie es uns morgen machen. Aber das war so diese Mentalität der Leute, nicht drüber nachzudenken, wie andere gequält werden durch Allüren.
Gut, und was im Iran los war, ich meine, das
ja, das hat sie natürlich auch, sie hat es gesehen, sie hat es gewusst, sie hat gesagt, sie ist abends mal im Palast, die hatten im Keller einen Kinoraum. Und da ist sie dann mal rein, wollte mal ihren Männer sehen und da sah sie eben Filme, wie gefoltert wurde, wie hingerichtet wurde und hatte ein mittelprächtiges Entsetzen. Mhm. Und da hatte ihr Mann eben das erklärt oder ihr versucht zu erklären, dass das die Reaktion auf andere Geschichten war.
Zumal, ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, Soraya war ja auch gebildet. Also ich meine, es war ja nicht so, dass man ihr sonst was hat erzählen können. Man hat sie ja plausibel machen wollen.
Man hatte damals ja auch, ich sag mal so, die im Mittelalter hatte man Hofnarren. Sie hatte eben so einen weiblichen Stab um sich herum. Damit war sie immer beschäftigt. Das waren die Zwillingsschwester des Schar. Dann hatten sie natürlich da noch eine Schwester und eine Halbschwester und dies und das. Und alles tüdelte da so um sie rum.
Ja, Herr Wollitz, also Soraya, ein wichtiges und interessantes Kapitel, wie ich finde. Ne? Ich würde jetzt sagen, wir machen eine kurze Pause, eine kleine Tea-Time. Ich hole gerade das Wasser, beziehungsweise ich mache jetzt gerade kurz das Wasser warm und ich hoffe, Sie haben auch was zu trinken dabei.
Ja, ja, das Wasser warm machen, ich dachte schon, das ist so ein kleiner Wasserfall.
Ja, genau, das könnte auch sein. Nein, das denken wahrscheinlich jetzt einige, die unterwegs sind. Was ist das denn für ein Geräusch? Ja. Normalerweise führe ich auch immer die Tea-Time am Anfang ein. Das hatte ich heute vergessen, muss ich sagen. Wenn ich mir nicht alles aufschreibe, Herr Wollitz.
Ja,
das ist halt so, ich weiß nicht. Es gibt
wird schlimmer im Fortgeschrittenen.
Oh, ist das so?
Ja, das ist so.
Oh, okay, gut. Zettelchen, Post-its, diese kleinen Dinger. So, der Tee zieht ja jetzt noch ein bisschen. Und, Herr Wollitz, ich mache ja immer eine Werbung für andere Podcasts in ARD Sounds. Ich habe da was Interessantes gefunden, auch im Zuge meiner Recherchen zum Schah. Und zwar gibt es einen Podcast, das heißt Archivradio, Geschichte im Original. Und da gab es eine Folge, der Schah verlässt Persien. Da hört man die Originaltöne dazu und es ist wirklich sehr interessant. Das ist eine Folge, aber es gibt ganz viele andere große Reden, wichtige Reportagen, Interviews mit bedeutenden Persönlichkeiten, aber auch Mitschnitte von Geheimprozessen der Stasi. Im Archivradio finden sich inzwischen fast 1000 solcher Tondokumente, was wirklich interessant ist, dass das alles noch vorhanden ist und auch wichtig ist.
Ja gut, das kann man heute natürlich schöner archivieren als früher, wenn das digital aufgearbeitet ist. Ne?
Ja, natürlich. Also Archivradio Geschichte im Original gibt es in ARD Sounds und natürlich überall, wo ihr eure Podcasts so hört. Einfach mal was raussuchen, was man interessant findet. Sie haben bestimmt auch irgendwas, was Sie gerne mal nochmal hören würden, oder? Gibt es sowas, woran Sie denken, sowas Geschichtliches?
Ach, da gibt es 1000 Sachen. Mhm. Ich würde sicherlich auch gerne nochmal in diese Diana-Welt eintauchen. Am Anfang gerade so diese bewussten Sachen. Liebe, was immer es bedeutet, bei der Verlobung, was Charles sagte, als er gefragt wurde, lieben Sie diese Frau und all solche Kleinigkeiten, die man hinterher da denkt, was haben die damals eigentlich so von sich gegeben?
Ja, das stimmt. Also, ich sage jetzt mal Cheers an die Küste. Sie trinken da auch da immer so schwarzen Tee.
Das ist dieser friesische Tee.
Genau, ja.
Und dann gibt es ja auch noch so Pharisäer, da tut man dann noch ein bisschen Rum und Sahne und sowas rein, dass das nicht so auffällt. Und Mokka und Kaffee, alles zusammen. Und
das hat ja wahrscheinlich Soraya auch gerne so getrunken, den Tee, ne? Mit ein bisschen was drin, ne?
Die hatte Champagner. Ja.
Ah, okay.
Nobel geht die Welt zugrunde. Mhm.
Man muss ja dann auch fragen, was hat sie bekommen nach der Scheidung?
Ja, gut, das waren immer so Sachen, das wurde ja gehandelt zwischen 5 und, ich sag mal, 17 Millionen Euro. Mhm. Und sie hatte ein Konto in Liechtenstein, ich glaube, das hieß Schneewittchen, und da war das Geld gebunkert.
Und währenddessen ist der Schah unterwegs, also aber schon früher, also nach der Scheidung, und sucht nach einer passenden Partnerin, weil das war ja immer noch das Thema, wir brauchen einen Thronfolger.
Richtig, ja? Und die hat er ja schnell gefunden dann.
Also Farah Diba, nach der Heirat dann Pahlavi. Ja, und die haben sich kennengelernt in Paris. Da war der Schah auf Staatsbesuch und war bei einem Empfang in der iranischen Botschaft. Und da waren dann iranische Studentinnen und Studenten eingeladen. Und da war sie dabei. Sie hat ja Architektur studiert in Paris. Da soll er sich in sie verliebt haben.
Dann ist es ja in den Kreisen so üblich, dass man mal so nachforschen, nachprüfen lässt, was das für ein Hintergrund ist. Und dann war da sehr schnell die Verlobung, also anderthalb Jahre nach der Scheidung von Soraya, 1959. Und auch die Hochzeit schon im Dezember.
Und ich meine, man muss sagen, es war ja wirklich, Farah Diba war ja dann auch seine letzte Chance, einen Thronfolger zu bekommen.
Erstens das, und zum anderen war es eben auch das Ganze, das Besänftigen der unterschiedlichen Strömungen im Volke. Und wenn so eine, Sie wissen auch, so eine Traumhochzeit ansteht, erstmal öffnen sich die Herzen. Und wenn dann tatsächlich noch ein Babylein kommt, dann öffnen sich die Herzen nochmal weiter, wenn es ein Junge ist. Und der Kyros Reza, ein Thronprätendent, der kam 10 Monate danach eine gute Zeit. Da war man dann einfach erst einmal glücklich.
Also das ist der iranische Politiker, den wir heute immer wieder auch sehen und der auch in Deutschland war im April. Und das Interessante ist, bei der Geburt von dem Thronfolger, dass teilweise Gefangene begnadigt wurden und Verbannte durften zurückkehren und ganz Teheran hat gefeiert. Also
richtig,
diese Geburt war das Ereignis. Und dann 1967, der Schah-Besuch mit diesen riesigen Protesten in Deutschland, gerade auch in den Großstädten, ein einziges Chaos.
Ja, man hat natürlich diese Demonstration etwas unterschätzt. Dem Schah war ja öffentlich vorgeworfen worden von namhaften, ja auch Politikern, dass er Geld einsteckt und das Volk letztlich im Elend lebt. Und da wurde in erster Linie gegen demonstriert, gegen diese völlig falsche, verlogene Moral, die sich da auch bei uns in Deutschland durchgesetzt hatte. Und das war in Berlin dann zu einer Gewaltdemo ausgeartet, wo Anhänger des Schah mit Holzlatten auf die Demonstranten einprügelten. Mhm. Man sprach auch von Jubelpersern, die extra irgendwo aufgefahren waren, um gute Stimmung zu verbreiten. Dann kam die Polizei dazwischen, dann die ganzen Studenten, die sehr links eingestellt waren. Und da war eben dieser Benno Ohnsorg und der ist dann erschossen worden im Zuge dieser gewaltsamen Demonstration von einem deutschen Polizisten. Und das hatte natürlich nochmal wieder zur Folge, dass eigentlich in Deutschland danach das Thema Schah durch war. Mhm. Wurde die Presse attackiert, die vorher nur, auch eigentlich nur gute Berichte gebracht haben, alles schön gefärbt. Mhm. Und das war mit einmal schlagartig vorbei. Also 67 war eine Fraktur da.
Und ich habe im Archiv mal nachgeschaut und habe was gefunden, und zwar von der Tagesschau im Juni 1967.
Der Besuch des iranischen Kaiserpaares in München wird von der bayerischen Bevölkerung nur wenig beachtet. Die Aktivität liegt beinahe ausschließlich bei den Demonstranten. Mit einer Missfallenskundgebung vor der alten Pinakothek begann für das Kaiserpaar heute der zweite Besuchstag in Bayern. Etwa 500 Demonstranten riefen in Sprechchören nieder mit dem Schah-Besuch und sangen Spottverse. Das iranische Konsulat soll sich inzwischen über die Vorfälle bei der bayerischen Landeskanzlei beschwert haben.
Schade. Das ist auf der Straße. Ne? Mhm. Auf der Straße gibt es nicht immer schöne Bilder, aber von diesen Banketten, die da stattgefunden haben, da sind schöne Bilder erhalten. Das, wie man sich das so vorstellt. Nur, da verselbstständigt sich ja in dem Fall auch etwas. Nur, es liegt eben an der Politik, dass man das vorher nicht irgendwie thematisiert hat und vielleicht auch, naja, dass man sagt, so ein Etikett drauf gedrückt hat, Achtung, Warnung, Hinweis, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, wenn man es noch nett ausdrückt. Und nach diesem Schah-Besuch gab es ja im Oktober dann auch die Krönung nochmal. Und da wurde auch Farah Diba oder Farah Pahlavi auch mitgekrönt mit einer bombastischen Krone, die extra angefertigt worden war für sie. Da wollte man auch noch mal ja, das demonstrieren. Ne? Wir sind hier.
Und bei dieser Krönung war natürlich interessant, dass man das machte zur Besänftigung des Volkes. Man wollte zeigen, wir sind in Persien eine ganz tolle Familie. Wir haben Glanz, wir haben Glamour, wir sind international geachtet. Und es wurde ja auch der kleine Thronfolger dort schon vorgestellt. Mhm. Er stand ja sozusagen
in Uniform,
dabei, genau. Mhm. Und das war sozusagen dann der Hoffnungsträger der Nation. Also man sagte sich auch, wenn wir den Alten mal in die Wüste schicken, da ist ja noch jemand und so weiter. Mhm. Der macht das dann vielleicht netter, moderner weiter. Mhm. Und das war eben doch eine Illusion, die da verkauft wurde.
Und ich meine, das Interessante war auch, Farah Diba hat gesagt, dass sie, also dadurch, dass sie auch gekrönt wurde, gab es ja vorher noch nicht, dass sie auch im Grunde erwirkt hat, dass sie, falls der Schah stürbe, sie die Amtsgeschäfte übernimmt. Und also bis der Sohn dann 20 ist, da also Volljährigkeit in dem Falle, das war ja auch ein Novum, also dass das so ging. Ja, sie hat gesagt, als sie gekrönt wurde, war das auch, als würden alle Frauen im Iran gekrönt. Also so als Symbolik.
Das ist richtig, denn bei uns in den Monarchien ist es ja so, dass die Frau eines gestorbenen Königs sofort ihre Koffer packt in irgendeiner Weise. Sie muss also das große Residenzschloss verlassen und zieht dann auf einen etwas bescheideneren Witwensitz. Mhm. Und das haben wir in Dänemark auch bei Königin Ingrid, das ist die Mutter von Königin Margrethe, erlebt. Die lebte dann auch als Witwe in einem kleinen Schloss hier in der Nähe der deutsch-dänischen Grenze. Und Fabiola zum Beispiel in Belgien hatte auch einen entzückenden Witwensitz bekommen. Und das ist natürlich jetzt für Persien ein Novum gewesen, dass eine Frau Stellvertreterin ist und auch, wenn man so will, Nachfolgerin.
Und ich meine, Farah Diba hat sich auch, oder Farah Pahlavi, hat sich ja auch sehr für die Frauen eingesetzt. Man sagt ja irgendwie so schön im Teheran, das war so wie der Westen, Frauen in Miniröcken, also es war ja alles auch sehr freizügig und sie hat vieles, also ja, einfach für die Frauen gemacht, ne? Also fortschrittlich auch gemacht, also jedenfalls aus unserer Sicht.
Richtig, wollte ich gerade sagen, aus unserer Sicht ja, wenn man den Klerus, also das Religiöse dagegen sieht, dann war das Gotteslästerung und oder Sünde, wie man das nennen will, und das ist eben etwas, was nachher wieder aufgekocht ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn wir heute mal so die Bilder schauen, es gibt da eine Menge Fotos, wo Tausende oder sagen wir mal Hunderte von Frauen im Iran die Bilder der Mullahs hochhalten und offenbar sich mit ihrer Rolle abgefunden haben.
Gerade auflaufen auf die Revolution dann 1979, ne, als dann der Schah und die Schah-Familie das Land verlassen mussten, ne, ins Exil gingen. Also das hat sich ja dann hochgeschaukelt, sage ich jetzt mal, ne, dass es wieder das Rad wieder zurückgedreht wurde aus unserer Sicht.
Ja, dabei hätten die Gegner der Monarchie bloß warten müssen. Es war ja damals absolut nicht bekannt, dass der Schah todkrank war, als er das Land verlassen hatte und sowieso eigentlich nur noch ein paar Monate zu leben hatte. Hätte man gewartet, wäre der Wechsel auf natürliche Art und Weise eingetreten und dann wäre es sicherlich doch einfacher gewesen, die Monarchie im Lande so wegzuwischen.
Ja, da wäre noch Farah da gewesen, ne? Königin Farah.
Richtig.
Ja, gut.
Aber das wäre vielleicht einfacher gewesen.
Ja, vielleicht schon. Aber noch bevor diese Revolution eintrat, 1971, also auch nach der Krönung, gab es ja noch diese Feierlichkeiten zur Gründung von Persien vor 2500 Jahren damals. Das war ein riesiges Event, soll irgendwie fast 2 Milliarden Dollar gekostet haben. Viel Pomp, aber das Volk war nicht eingeladen. Und das war wahrscheinlich auch ein großer Fehler, ne? In der Nachschau jetzt.
Ja, ich habe nur die Bilder und die Filme natürlich gesehen davon. Das heißt, man hat das gemacht, was heute Despoten oder vielleicht sogar auch Monarchen noch anderswo machen. Man baut irgendwo in der Wüste ein Paradies auf. Ein Paradies für diese Tage, um dort ein Festival zu feiern, das seinesgleichen sucht, sozusagen Olympia, Fußball, WM und so, alles in einem, mit einer Show, die da eben wirklich Maßstäbe setzte. Und das hat man da auch gemacht. Man hat da eine Autobahn hingebracht, nur zu dieser Festspielstätte. Und dafür war auch Farah verantwortlich. Mhm. Das hat sie mit organisiert. Mhm. Aber es sollte eben der Welt, man hatte ja auch internationale Gäste eingeladen, zeigen, dass das Geld, was aus den Ölquellen fließt, auch irgendwie genutzt wird, um Glanz und Glamour zu erzeugen, ohne dass das Volk jetzt direkt in die Suppenschüssel gefüllt kriegt.
Und man muss es immer wieder sagen, auch die Menschenrechte verletzt worden sind. Das Ganze gipfelte ja dann 1979 in die Revolution, dass eben die Schah-Familie das Land verlassen musste. Ich hatte dann in meiner Recherche gesehen, also für Farah Pahlavi, also Farah Diba Pahlavi, war das schon auch ein harter Schritt. Sie habe wohl an dem Tag Beruhigungsmittel nehmen müssen, um das überhaupt durchzustehen, weil sie wusste, dass sie nie mehr in den Iran zurückkehren würde.
Gut, aber dass dieses nie mehr ist natürlich immer die Frage, ob man sich dessen tatsächlich so bewusst war. Aber dieser Schritt überhaupt, das ist das, was man immer gesagt hat, von ganz oben nach ziemlich weit unten. Nicht nach ganz unten, denn der Schah soll 1 Milliarde Dollar aus seinem Landes geschafft haben.
Genau.
Also wenn das stimmt, auch wenn es nur ansatzweise stimmt, ist dann schon ein kleines Trostpflaster. Und Farah hat ja dann auch abgewartet. Das muss man sagen. Sie hat mit Würde abgewartet und sich im Hintergrund engagiert.
Das stimmt, auch bis heute. Ne? Aber nochmal, um den Weg zu verfolgen, der Schah-Familie dann, ich meine, sie waren dann im Grunde staatenlos, die Pässe waren ihnen ja abgenommen worden und sie haben irgendwo versucht, irgendwo Zuflucht zu finden, sich Marokko, Panama, Bahamas. Irgendwann waren sie dann in den USA. Da wurde er, ja, Sie hatten es schon erwähnt, war ja so krank, Lymphdrüsenkrebs, also der Schah, dass er dort dann behandelt werden konnte. Aber es war wohl so, dass Jimmy Carter, der damalige US-Präsident, gesagt hat, okay, er kann hier noch behandelt werden, aber dann muss er das Land verlassen, bitte. Obwohl das ja vorher, sagen wir mal, Verbündete waren.
Richtig, da geht es immer darum, das Einmischen in innere Konflikte eines anderen Landes. Und man hatte ja schlechte Erfahrungen gemacht mit Korea, mit Vietnam. Und da hatte man sich dann eben entschieden, auch andere Nationen, Deutschland gehörte ja auch dazu, dass man dieses Regime nicht weiter unterstützt. Und dann, es waren ja Drohungen sofort erfolgt. Die amerikanische Botschaft in Teheran ist ja besetzt worden. Man hat Geiseln genommen und unter diesem Druck heraus hat man dann eben gesagt, gut, dann gewähren wir der Schah-Familie keine Zuflucht. Und dann habe ich immer gefragt, wieso eigentlich Ägypten?
Ja, also in Ägypten stirbt dann der Schah 1980. Er wollte auch keine Chemotherapie haben, also er ist dann dort auch beigesetzt worden.
Ja, der Schah ist beigesetzt worden in der Al-Rifai-Moschee in Kairo. Das ist eine der größten, die auch die, sagen wir mal, Moscheen der Stadt, sie überragt wie eine zweite schon das Stadtbild, das Panorama. Und in der Moschee liegt auch der erste König von Ägypten.
Genau, ja.
Und aber die liegen nicht nebeneinander. Mhm. Ich habe es ja gesehen, weil man mich da runtergeführt hatte. Mhm. Es geht sehr, sehr, sehr weit tief nach unten. Und dann ist nach oben ein Schacht. Und da ist eben eine Kuppel, die den Himmel freigibt. Also eine natürlich verglaste Kuppel. Und da steht einsam, wenn man so will, der Sarkophag des Schah.
Ein bewusst gewählter Ort, also dass auch Ägypten das zugelassen hat, ne? Dass er dort beigesetzt wird.
Ja gut, bewusst gewählt, natürlich nicht vom Schah, der wäre
sicherlich richtig. Nee, das ist schon
lieber
klar.
In Persien beigesetzt.
Ja, das ist ja klar, aber dennoch eine Ruhestätte, sage ich jetzt mal,
sie hätte auch
anders aussehen können.
Aber die Schah-Familie hat ja danach, also Farah, in Amerika gelebt, oder lebt heute noch in Amerika und
auch teilweise in Paris. Genau.
Und in Paris, ja.
Und zur Zeitpunkt, als die Schah-Familie, also der Schah und Farah Diba Pahlavi Davi das Land verlassen hat. Also der Sohn, also den wir immer mal wieder sehen, der war zu der Zeit in Texas und hat eine Ausbildung gemacht zum Kampfpiloten und war weit weg davon.
Ja, und der jetzige Schah, wenn man so will, oder der Schah-Erbe, hat immer angeboten, es gab ja noch schon mehrere Iran-Konflikte, auch mit Israel, dass er seine Fähigkeit als Kampfjetpilot jederzeit auch unter Beweis stellen würde. Und das halte ich auch bei ihm für glaubwürdig. Er hat eine glaubwürdige Rolle eingenommen. Er hat eben diese Rolle, er steht dazu und er stellt sich eben vor, dass er einer der wenigen ist, wenn nicht der einzige in seinen Augen, der so kompetent wäre, das Land in seinen Augen in bessere Zeiten überzuführen.
Ja, wobei er gesagt hat, dass er keine persönlichen Ambitionen habe. Das hat er ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal gesagt. So nach dem Motto, das Ende seiner Lebensmission wäre erreicht, wenn in Iran eine demokratisch gewählte Regierung die Amtsgeschäfte übernehme. Aber welche Rolle er da spielt. Also ich meine, er ist der Thronfolger, wenn man so will, ja. Aber es heißt ja nicht, dass er, also so wie er es sagt, dass er wieder die Monarchie da haben möchte.
Naja, das weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist wie bei jedem anderen Exilmonarchen so gewesen. Wenn man mir die Krone dann anbietet, ach, dann nehme ich sie.
Glauben Sie, dass das ja passieren würde?
Jetzt im Moment nicht, aber das sind eben trotzdem immer Sachen, was man nicht weiß. Geschichte ändert sich dramatisch in solchen Regionen.
Es ist natürlich interessant, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja. Also ich meine, gut, man muss auch sagen, Reza Pahlavi, also ne, der Thronfolger, wie Sie ja gesagt haben, ich meine, er hat keine finanziellen Sorgen und kann da bestimmt, also ich meine, er mobilisiert ja auch die Menschen, ja, also seine Anhänger, sage ich jetzt mal, ja. Ich meine, er hat natürlich auch Gegner,
ja. Ja, natürlich, das gehört dazu und gerade in der Politik ja auch. Und es ist ja so, es hat immer Exilmonarchen oder Nachfolger gegeben, die sich politisch engagiert haben. Man hat zum Beispiel auch mal Otto von Habsburg, der ja Thronfolger in Ungarn und in Österreich war, angeboten, dort für die Präsidentschaft zu kandidieren, eine Partei. Er hat gesagt, aus all das Gründen macht er es nicht. In Bulgarien hat der König das gemacht. Der war ja als Kind als König gekrönt worden oder hatte die Nachfolge seines Vaters angetreten, der ist dort Präsident geworden. Mhm. Sowas gibt es also. Es ist eben, weil diese Männer in dem Falle vertrauenswürdig sind oder man gibt ihnen einen Vertrauensvorschuss. Ja. Ob das richtig ist oder nicht, das zeigt wiederum die Geschichte.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Iran wird uns noch lange begleiten, jetzt gerade in dieser weltpolitischen Lage. Und ich bin gespannt auch, welche Rolle der Schah-Sohn weiter einnimmt. Und ich meine, er hätte sich auch mal hinstellen können, hätte ja auch das auch nochmal anders kritisch sehen können, ja, was der Schah getan hat, gerade mit dem Geheimdienst, ja, Savak, und die Überwachung der Menschen dort, Verhaftungen und Folter und was es da alles gab, ja.
Hat das so geschickt eben sich ausgedrückt und gesagt, lassen Sie uns doch nicht über die Sachen reden, die vor 50 Jahren waren.
Das geht aber
nicht. Wir wollen
nicht
in die Zukunft blicken.
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich, einerseits hat er recht, die Zukunft ist das, was die Leute jetzt viel mehr interessiert, nämlich was sie essen, wie sie wohnen, ihre Häuser wieder aufgebaut werden, ob sie jemals wieder diese Blüte dort erreichen können. Andererseits, wer die Vergangenheit verleugnet, wird nie, das fliegt einem um die Ohren, wie man so schön sagt.
Ja. Und man kann halt auch nicht immer sagen, es gibt bestimmt welche, die sagen, früher war alles besser, ne? Also Rückkehr zur Monarchie, wir werden sehen, was passiert. Ja, Herr Wollitz, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Aber gerne doch.
Ja, dann sage ich Dankeschön an euch da draußen. Und wenn euch Andis royale Welt gefällt, dann sagt es weiter. Abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaut bei mir doch mal auf Instagram vorbei. Also, tschüss, Herr Wollitz, alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Und ich wünsche Ihnen dasselbe. Bis dann und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.